Frisch serviert, der Steuerpodcast.
Und da darf ich wieder alle ganz herzlich begrüßen. Wir haben wieder eine neue Ausgabe in unserem Marathon. Heute haben wir wirklich einen Aufzeichnungsmarathon. Das ist der zweite Aufzeichnung, die wir heute machen bei unserem neuen Format, was wir jetzt vor der Bundestagswahl angedacht haben, die ja vor der Haustür steht, 23.02.25. Und da haben wir die Parteien eingeladen, SPD, CDU, Grüne und heute die FDP mit dem Herr Herbrand. Herr Herbrand, ich grüße Sie. Hallo.
Ich grüße Sie beide.
Genau, beides ausrichtige Stichworte. Christian Käse ist auch mit dabei. Hallo Christian.
Hallo Arne, servus Herr Herbrand.
Genau, wir wollen heute über das Steuerrecht sprechen, weil natürlich auch das Steuerrecht im Rahmen der anstehenden Bundestagswahl ein Gegenstand ist. Und wir wollen darüber einerseits ganz fair sprechen. Fair heißt, ohne dass wir versuchen, irgendwelche, ich sag mal, Vorbefassungen mitzubringen. Versuchen also an der Stelle wirklich eine Wahlempfehlung herauszuarbeiten, damit alle, die sich das anhören, ihr eigenes Bild möglichst objektiv auch entwickeln. Finde ich persönlich auch wichtig, wenn ich in sozialen Medien mal gucke, wie da manchmal berichtet wird. Finde ich es manchmal auch wichtig, mal objektiv einfach mal drüber zu sprechen, was eigentlich der Vorschlag ist, der auf dem Tisch ist. Das haben wir uns also angeguckt vorher in dem Wahlprogramm. Aber das heißt natürlich nicht, dass wir fair sind, wir da also hier nur Kuschelkurs machen wollen. Herbrand haben wir schon vorher gesagt, dass wir da auch mal versuchen wollen, die Fragen auch mal dann ein bisschen spitzer zu formulieren, wo wir glauben, dass vielleicht auch das Publikum sich manchmal zu Hause fragt, Mensch, das wollte ich schon immer mal wissen. Also von daher, das ist heute der Versuch, das hier sozusagen abzubilden. Und vielleicht noch vorab ganz kurz die Frage, warum wir die vier Parteien genommen haben und nicht noch weitere Parteien, die zur Wahl stehen. Man muss ja auch sagen, dass momentan nach den Umfragen doch einige ja durchaus mit sehr hohen zweistelligen Umfragewerten momentan stehen. Wir haben aber trotzdem gesagt, wir nehmen nur die Parteien, die an der Koalitionsbildung derzeit nach den Aussagen der Parteien auch beteiligt sind. Die anderen Programme werden wir ja auch wiedergeben, um das also vollständig auch abzubilden. Das wird dann aber von Christian Käse und mir in der Sonderausgabe sein, wo wir die dann entsprechend auch vergleichen werden, sodass dann also auch alles auf dem Tisch ist. Und ja, heute geht es, wie gesagt, um das Parteiprogramm der FDP. Und das freut uns sehr, Herr Herbrand, dass Sie den Weg hierher gefunden haben. Ganz kurz vielleicht zu Ihnen noch als Person. Sie kommen ursprünglich aus der Finanzverwaltung, habe ich gesehen. Das wusste ich vorher ehrlicherweise gar nicht, vor der Ausbildung. Ja, so ist das. Also sind dann aber in die Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung gewechselt, sind dort seit 99 tätig. Und wir haben schon vorher bei der Vorstellung gesehen, er hat hinten, das kann man jetzt nicht natürlich bei Spotify oder bei Apple Music sehen, er hat hinten auch noch die roten Gesetzestexte zu liegen, wobei er auch gebeichtet hat, dies nicht nachsortiert an der Stelle. Aber Sie stehen dort auf jeden Fall. Also Herr Herbrand ist vom Fach, von daher genau richtiger Ansprechpartner und deswegen also hier auch natürlich als finanzpolitischer Sprecher der FDP mit dabei. Ganz herzlich willkommen nochmal und schön, dass Sie den Weg hier zu uns gefunden haben.
Ja, vielen Dank. Sehr gerne.
Wir wollen anfangen mit den Fragen und es geht los und zwar zunächst Stichwort Richtungswahl. Wir haben ja doch vielleicht auch eine Wahl, die versucht, so ein bisschen ordnungspolitisch eine gewisse Weichenstellung zu legen. Und die grundlegende Frage ist, wie soll eigentlich Staat und Privatwirtschaft zueinander im Verhältnis stehen? Was soll da ein bisschen mehr sozusagen im Vordergrund stehen? Ich habe mal vorab geguckt, die derzeitige Quote, die Staatsausgabenquote, die Staatsquote liegt bei 48,1% derzeit. Wir waren zu Corona-Zeiten mal irgendwann bei 50,9%. Nur mal so als Vergleich, Frankreich liegt bei 56,1%, die USA bei 39,5% und Japan bei 41,1%. Nur mal, um so ein bisschen Gefühl zu haben, wo man da liegt. Ich wusste es ehrlich gesagt vorher auch nicht, aber in Vorbereitung das mal so ein bisschen nachgeschaut. Und ja, die Frage ist natürlich, was ist eigentlich der Wert, den man selbst für strebenswert hält, Herr Herbrand? Das würde mich interessieren. Grundsätzlich, FDP ist natürlich eine freiheitliche Partei. Von daher vermute ich mal, wird die Privatwirtschaft Ihnen wichtig sein. Aber das würden wir jetzt von Ihnen mal hören. Wie ist da Ihre Zielvorstellung? Was ist etwas Ausgewogenes? Mal so ein großes Mode als Entree.
Ja, zunächst einmal nochmal herzlichen Dank für die Einladung. Macht man als Finanzpolitiker auch nicht jeden Tag einen Podcast zu den spannenden Dingen der Finanzpolitik. Ist aber, glaube ich, gut, dass die Leute sich informieren können darüber. Das Verhältnis Staatswirtschaft in Anführungszeichen zu Privatwirtschaft und wer soll was machen und wie ist die Staatsquote? Sie sagen es ja selber schon, die Staatsquote so wirklich zu quantifizieren ist nicht ganz so einfach, wenn man das jetzt in den Vergleichen sieht mit Frankreich oder auch den amerikanischen Zahlen. Wir sind als Freie Demokraten natürlich schon immer wieder darauf aus, den Staat möglichst schmal zu halten, dass der Staat sich auf seine wirklichen grundlegenden Dinge konzentriert Und da sind wir, auch das haben Sie zu Recht gesagt, aus den Corona-Jahren schon wieder etwas runtergekommen auf die circa 48%, 48, noch was Prozent. Ich habe aber auch mal in die Jahre zuvor geschaut. Wir waren auch schon mal höher, wir waren aber auch schon mal niedriger. Und wenn Sie mich wirklich so nach einer Qualifizierung fragen, würde ich sagen, ja, da kann man sicherlich noch ein Stück weit runtergehen, wenn ich das. Ich glaube, so 2015 waren wir bei 45%, ist das, glaube ich, ein erstrebenswertes Ziel. Das geht ja einher mit einer politischen Vorstellung, nämlich mit der Vorstellung, dass der Staat sich halt schlicht nicht um alles kümmern muss. Deshalb sehe ich auch hier ganz klar die Privatwirtschaft im Vordergrund. Wir kennen auch so ein Stück weit die Zahlen, dass von den Investitionen, man sagt immer so rund 90% privatwirtschaftlich investiert werden und 10% nur vom Staat. Seien es jetzt 88, 12 oder wie auch immer. Jedenfalls ist es ein deutliches Verhältnis. Und daran erkennt man natürlich auch einen gewissen Hebel, was möglich wäre, wenn man die Privatwirtschaft aktivieren würde. Sicherlich mehr, als wenn man noch mehr über den Staat machen würde.
Ein schönes Stichwort, Privatwirtschaft aktivieren. Da stellt sich natürlich sofort die Frage, was sind so Maßnahmen, die Sie im Köcher haben für die Unternehmenssteuern, um den Standort Deutschland zu stärken?
Ja, grundsätzlich unterscheiden wir uns da ja jetzt nicht von unseren, ich sag mal, marktwirtschaftlichen Wettbewerbern deutlich. Und es ist auch nichts Neues, dass wir der Auffassung sind, dass wir auch in der steuerlichen Belastung erstmal wieder auf ein international wettbewerbsfähiges Niveau runterkommen sollten. Steuerrecht ist auch am Ende Standortwettbewerbsrecht. Und da sind wir mit derzeit, ich würde sagen, über 30%, je nach Gewerbesteuer, über 30% einfach nicht mehr wettbewerbsfähig. Und wenn wir diese Wettbewerbsfähigkeit wiedererlangen wollen, zumal wir ja auch in anderen Bereichen jetzt nicht zwingend unbedingt besser sind als andere, Stichwort Digitalisierung, wenn wir diese Wettbewerbsfähigkeit wiedererlangen wollen, dann glaube ich schon, müssen wir an die 25% Gesamtsteuerbelastung herankommen. Das ist diese Zahl, die da immer so im Raume steht. Ich halte sie auch für realistisch. Wir müssen sehen, wie man das hinbekommt. Ob man das in einem Rutsch hinbekommt, wage ich ein Stück weit zu bezweifeln, aber wir müssen es schnell schaffen.
Da wäre mal meine Frage, 25 klare Aussage, Herr Brandt. Ich habe die letzten 20 Jahre gelernt, Gewerbesteuer zu reformieren in Deutschland ist schwierig. Würde dann, wenn ich mal sage, wir bleiben bei einem 5% Gewerbesteuer, mal so als Base-Case-Szenario bedeuten, Körperschaftsteuer 10%. Das wäre unterhalb von Irland. Kann man das politisch eigentlich wirklich realistischerweise avisieren oder werden doch dann in der öffentlichen Wahrnehmung möglicherweise die Schlagzeilen dazu groß? Mal die Frage an Sie.
Ich glaube, wir müssen es real, also wir müssen es uns jedenfalls als Ziel nehmen, so weit runterzukommen. Und wie man die Gewerbesteuer in ein Gesamtkonzept einbettet, darüber kann man ja diskutieren. Ich gebe Ihnen recht, sie zu reformieren oder sie gar abzuschaffen, wie ja viele in der Vergangenheit auch gefordert haben, um sie dann irgendwie anders natürlich zu ersetzen als Einnahmequelle für die Kommunen. Also wenn es heißt, Gewerbesteuer abzuschaffen, heißt das ja nicht, den Kommunen die Gewerbesteuer wegzunehmen als Einnahmequelle, sondern das müsste natürlich ersetzt werden. International ist die Gewerbesteuer ja eher ein deutsches Sonderkonstrukt. Und insofern meine ich auch im Hinblick auf weitere Internationalisierungen, die sicherlich immer noch vor uns stehen und liegen, glaube ich, müsste man das immer noch im Auge behalten, wie man mit der Gewerbesteuer insgesamt möglicherweise auch dahingehend umgeht, dass man sie komplett ersetzt mit etwas anderem. Grundsätzlich bleibe ich aber bei den 25, dass man mit Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer um die 25 landen müsste, damit wir genau diese Wettbewerbsfähigkeit wiedererhalten.
Den Soli wollen Sie, glaube ich, abschaffen, ne?
Das ist auch keine neue Erkenntnis, glaube ich, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hier im Podcast, dass die FDP den Solidaritätszuschlag abschaffen möchte. In dem berühmt-berüchtigten 18-Seiten-Papier von Christian Lindner zum Ampel-Aus ist das ja auch thematisiert, und zwar in zwei Schritten, damit es haushaltsverträglich machbar ist. Möglicherweise wird das Bundesverfassungsgericht dazu ja auch in Kürze etwas sagen. Aber der Solidaritätszuschlag als weiterer deutscher Sonderweg, wenn ich das mal so sagen darf, muss natürlich beendet werden.
Und ansonsten so im Bereich Verlustvortrag, Verlustrücktrag, Verrechnungsbedingungen.
Ja, auch da müssen wir rangehen, damit wir die Liquidität von Unternehmen, wir haben das ja zur Corona-Zeit ganz gut erlebt, finde ich, ne, dass man also über wahnsinnige Staatsprogramme nachgedacht hat für die Unternehmen und Unternehmer. Wir sind ja schon auch an die Verlustverrechnung rangegangen, aber da wäre mehr möglich gewesen, dass man diese Liquidität im eigenen Betrieb dann über die Verlustverrechnung nimmt. Ich glaube, wir müssen da nach hinten hin, also was den Verlustrücktrag anbelangt, auch nochmal drüber nachdenken, ob man sowohl an die Beträge rangehen kann, als auch an die Zeiträume. Aber insbesondere müssen wir, glaube ich, nach vorne denken und den Verlustvortrag mehr oder weniger unbeschränkt zulassen.
Sie wollen auch die steuerliche Abziehbarkeit von fiktiven Eigenkapitalzinsen verfolgen. Ein Konzept, was wir in anderen Ländern vom Hintergrund der Inflationsbesteuerung natürlich im Blick haben. Ist das der Grund auch, warum Sie das machen wollen? Ist ja durchaus in westlichen Staaten nicht immer üblich gewesen. Aber vielleicht können Sie mal erläutern, wieso das bei Ihnen auf der Partei, auf dem Programm draufsteht.
Ja, das ist etwas, was ja schon auch in der Literatur in den vergangenen Jahren immer mal wieder thematisiert worden ist. Also die unterschiedliche Behandlung, steuerliche Behandlung von Eigenkapital und Fremdkapital. Und bei uns, wir Freie Demokraten, haben jetzt in das Parteiprogramm aufgenommen, dass wir den Abzug der fiktiven Verzinsung dann zulassen werden. Ich glaube, dass es einfach deshalb ins Programm gekommen ist. Ich gebe dazu, da war ich jetzt nicht daran beteiligt. Und dieses Programm ist ja wie bei anderen auch nicht durch einen Parteitag gegangen wegen der Kurzfristigkeit, sondern durch den Bundesvorstand am Ende beschlossen worden. Da geht es einfach um die unterschiedliche Behandlung von Eigenkapital und Fremdkapital bei der Steuer. Da gibt es, glaube ich, gute Gründe zu sagen, dass man das mal gleichstellen sollte. Wenn ich richtig informiert bin, hat die Expertenkommission vom Bundesfinanzministerium anders entschieden. Aber da bin ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen überfragt.
Ja, vielen Dank. Vielleicht das Thema, Christian, wenn es okay ist, gehe ich zum nächsten Themenblock mal über. Stichwort Decluttering ist auf europäischer Ebene ein großes Thema. Allenthalb denkt man, die Anforderungen an die Steuerpflichtigen, aber vielleicht auch an die Verwaltung, ehrlicherweise Administration werden sehr, sehr viel. Mindestbesteuerung ist immer ein Wort, Unternehmenssteuerrecht, was wir häufig hören. Vielleicht können Sie mal sagen, aus Ihrer Sicht, wie sollte da zukünftig sich Deutschland aufstellen vom Hintergrund der deutschen Situation, aber auch natürlich der europäischen, weil viele Vorgaben ja aus Europa kommen.
Ja, das ist ein Thema, da könnte man vermutlich einen ganzen Podcast selber für veranstalten. Herr Käser kennt mich ja ein bisschen besser schon. Also ich versuche schon immer mich für Entbürokratisieren einzusetzen und habe natürlich jetzt auch in meinen 7 Jahren im Deutschen Bundestag gemerkt, wie schwierig das ist. Wie schwierig das ist, dass man da von diesem ohnehin schon sehr hohen Niveau, Qualität wie auch Quantitätsniveau, mal runterkommt. Das ist so schwierig, weil es natürlich irgendwie immer Leute gibt, die sagen, ja, für die eine oder andere Regelung, natürlich gibt es da auch gute Gründe für. Decluttering aus meiner Sicht dringend erforderlich. Und insofern müssten wir zunächst einmal festhalten, glaube ich, dass wir ja seit vielen Jahren immer nur wieder aufbauen. Es kommen ganz viele Regelungen dazu. Und ganz wenige, die verschwinden von den Regelungen. Also entgegen dem, was Politik, das muss man auch sehr selbstkritisch sagen, immer verspricht, kommen eigentlich mehr Regelungen dazu, als sie verschwinden. Insofern bin ich zunächst einmal auch ein bisschen skeptisch, was dieses One-In, One-Out anbelangt. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das nicht mehr ausreichend ist. Das hat aber auch damit zu tun, dass wir über die unterschiedlichsten föderalen Ebenen sprechen und auch über die Ebenen Europa, Sie haben es angesprochen, und Deutschland. Viele der Vorgaben kommen tatsächlich aus Europa. Und insofern, glaube ich, wäre es zunächst einmal wirklich Grundvoraussetzung, dass sich Deutschland sehr, sehr stark dafür einsetzt, dass man in Europa mal sich besinnt. Ja, also was Berichtspflichten anbelangt etc., dass man möglicherweise auch mal in Anbetracht der derzeit schwierigen Situation und Lage, in der sich ja nicht nur Deutschland befindet, wir sind zwar ganz besonders schlecht dran im Augenblick, aber dass man da vielleicht auch mal daran denkt, das ein oder andere schlicht auszusetzen, was man schon beschlossen hat. Ich glaube, im Übrigen, mit Digitalisierung käme man natürlich schon auch weiter, aber ich glaube, die beste Digitalisierung nutzt einfach nichts, wenn die Regelungen zu umfangreich, wenn es zu viele Regelungen sind, wenn sie zu umfangreich sind in Quantität und Qualität. Also insofern ein großer Schlüssel Europa, aber wir müssen auch in Deutschland besser werden. Stichwort Goldplating. Wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen wahrscheinlich, was das ist. Ich will es trotzdem nochmal sagen, dass wenn wir irgendetwas aus Europa bekommen als Richtlinie und wir müssen es umsetzen im deutschen Recht, dass Deutschland natürlich auch Weltmeister darin ist, da nochmal ein Stückchen was draufzulegen. Also nicht nur die europäischen Regelungen übernimmt, sondern darüber hinausgeht. Das darf es einfach nicht mehr geben.
Es gibt ja, glaube ich, so ein paar Einzelmaßnahmen, die kann man schon unter Komplexitätsreduktion subsumieren, die Sie vorhaben. Zum Beispiel Erhöhung der Sofortabschreibungsgrenze für GWGs, also geringwertige Wirtschaftsgüter, ist im Programm. Ich persönlich war ein bisschen erstaunt, weil im Programm findet man auch die Wiedereinführung einer Spekulationsfrist für private Veräußerungsgewinne. Das kann man jetzt natürlich als Vereinfachungsregelung begreifen, ja, weil tatsächlich bei einer bestimmten Spekulationsfrist der Veräußerungsgewinn eben erläge. Aber es ist natürlich wieder ein Bruch, ja, durch die Einführung einer Frist. Ja. Aber das ist ernst gemeint.
Das ist ernst gemeint. Das ist unsere Beschlusslage in der Tat auch schon seit vielen, vielen Jahren. Insofern hat sich da tatsächlich auch nichts daran geändert. Sie werden aber, glaube ich, auch gesehen haben, dass das gar nicht so im Steuerbereich steht, sondern bei der Altersvorsorge. Also das wird mehr auch unter diesem Aspekt betrachtet, dass man also in die Lage versetzt werden soll, fürs Alter vorzusorgen unter diesen Bedingungen. Deshalb glaube ich, ja, das ist ernst gemeint, natürlich.
Und nur so als kleiner Schwank am Rande, Kapitaleinkünfte mit Sozialabgaben belegen, das haben Sie wahrscheinlich noch nicht mal diskutiert, oder?
Naja, ich habe es mit großer Verwunderung zur Kenntnis genommen, was da gestern durch den Kanzlerkandidaten der Grünen vorgestern in die Debatte eingeführt worden ist. Tatsächlich aus meiner Sicht ist das ein Anschlag auf die Kleinsparer. Das darf nicht gehen. Die Kritik ist ja auch zu Recht sehr groß.
Wobei, wir hatten es vorhin auch mit dem Herrn Schrodi mal kurz diskutiert. Fairerweise muss man sagen, im Paragraph 240 SGB Römisch 5 für die gesetzlich kranken Versicherten ist es schon eine Ausgangslage. Aber wir diskutieren jetzt hier nicht Sozialabgaben. Nur um das abzurunden, Arne, ich glaube, du hast eine Anmerkung dazu.
Nee, dazu nicht, weil ich da auch mich zu wenig mit auskenne. Aber ich habe noch eine Frage.
Dann gestatten Sie mir noch eine abschließende Bemerkung dann dazu. Das stimmt, was Sie sagen für die Freiwilligen. Auf der anderen Seite, das wäre ganz sicher kein Beitrag zur Vereinfachung von irgendetwas. Ja, das muss gesagt werden, weil das, was Herr Habeck vorschlägt, wird inhaltlich sehr stark kritisiert. Ich kritisiere es auch vor dem Hintergrund, wie man das überhaupt durchsetzen möchte, sehr, sehr stark.
Also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die Frau Beck darauf reagieren wird. Da werden wir also nochmal jetzt das aufgreifen, das Thema. Herr Herrmann, Sie haben das ja klar dargestellt, was die Position Ihrer Partei ist. Ja, Entlastung ist wichtig, Wettbewerb ist wichtig, glaube ich, sehr, sehr klar. Trotzdem muss ich auch nochmal die Frage stellen, Finanzierbarkeit. Da ist ja so ein bisschen die Frage, da liest man nicht so viel bei Ihnen im Programm. Und dazu kommen natürlich die Fragen der Sonderbelastung. Stichwort, wie ist der Wehretat zukünftig zu sehen? 2, 3, sind es vielleicht 5%? Wie soll das Ganze eigentlich dann finanzierbar werden an der Stelle? Ich sage jetzt mal ein bisschen Freibier für alle, ist ja mal ganz einfach zu rufen, aber es muss ja auch finanziert werden. Wie sehen Sie das?
Ja, da haben Sie natürlich recht und Wahlprogramme zeichnen sich, glaube ich, alle. Das ist jetzt nicht nur bei der FDP so, nicht unbedingt dadurch aus, dass die Finanzierung direkt daneben steht. Im Übrigen auch Koalitionsverträge, wie ich ja beim letzten Koalitionsvertrag dann auch selber leidvoll gemerkt habe. Aber im Kern, glaube ich schon, muss man sagen, dass wir durchaus großes Potenzial haben, auch einzusparen, beispielsweise bei den Subventionen. Und auch beim Sozialstaat, das muss man jetzt nicht unbedingt mögen, aber wenn Sie nach der Finanzierung fragen, muss ich natürlich schon sagen, wenn ich auch die Subventionen auch im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt mal auf ein Niveau von vor einigen Jahren zurückfahre, dann habe ich ganz, ganz schnell 60 Milliarden Euro zur Verfügung. Und insofern glaube ich schon, dass wir auf der einen Seite sicherlich nicht alles in einem Schritt werden durchführen können, was uns da vorschwebt. Auf der anderen Seite durch ein beherztes Einsparen an der einen oder anderen Stelle durchaus einiges möglich ist, zu finanzieren. Und wenn Sie dann wahrscheinlich jetzt zu Recht auch fragen, ja, was wollen Sie denn beim Sozialstaat kürzen? Ich glaube nicht, dass wir, wenn wir auch da wiederum im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt auf ein Niveau zurückfahren von vor einigen Jahren, roundabout auch 20 Milliarden Einsparvolumen, dass wir dann davon sprechen, dass wir ein sozial unterentwickeltes Land sind. Also insofern glaube ich schon, dass da noch wirklich Potenzial besteht.
Die Frage nach der Finanzierbarkeit der Pläne bei der Unternehmensbesteuerung, die stellt sich natürlich wie bei jeder Steuerentlastung, aber vielleicht reden wir ganz kurz über einkommensteuerliche Pläne. Wir haben ja ein paar Sachen schon anklingen lassen. Wie steht die FDP in ihrem Wahlprogramm zum Einkommensteuertarifverlauf und zu grundsätzlichen Fragen, auch zur Besteuerung der Familie? Das ist ja auch ein Trendthema, Ehegattensplitting. Ja. Was ist die Position der FDP? Weil da wird ja dann eine potenzielle Gegenfinanzierung erst so richtig relevant, ne?
So ist es. Ne? Der berühmte Mittelstandsbauch im einkommensteuerlichen Tarif, ihn abzuschaffen, kostet Geld, hat aber natürlich auch hoffentlich positive Effekte. Das muss man ja nun auch mal dazu sagen. Ja, wir wollen, dass der Spitzensteuersatz zukünftig ab 96.000 Euro greift und wollen das auch irgendwie koppeln an, das finde ich wirklich sehr interessant, koppeln an die Beitragsbemessungsgrenze bei der Rentenversicherung. Also wenn die steigt, dass man dann auch mit dem Spitzensteuersatz steigt, also ab wann er greift. Und ja, für den Mittelstandsbauch, also für die Eckwerte dazwischen, gilt nach meinem Dafürhalten das, was ich eben gesagt habe. Der muss weg, aber den werden wir nicht in einem Rutsch wegbekommen. Also den werden wir schon in einer Steuerreform in Stufen aus meiner Sicht versuchen müssen abzuschmelzen. Ist im Übrigen nicht das erste Mal, dass eine Steuerreform dann in Stufen stattfinden würde. Wichtig ist, glaube ich, tatsächlich, weil die Einkommensteuer ja auch nun die Unternehmenssteuer für die Personengesellschaften ist, wichtig ist da Planungssicherheit, dass man weiß, was kommt da in den nächsten Jahren auf uns zu und bewegt sich Deutschland im Steuerrecht auf eine verlässliche, international wettbewerbsfähige Reform zu. Das wäre mir sehr, sehr wichtig in diesem Zusammenhang. Und das kann man schaffen, man muss es wollen. In der Vergangenheit habe ich immer gehört, wir brauchen das jetzt nicht. Und jetzt hat man möglicherweise etwas weniger finanziellen Spielraum. Jetzt sagt man, wir können es nicht. Das kann nicht sein. Wir brauchen das jetzt, damit wir nach vorne kommen. Sie fragten nach der Familienbesteuerung. Bei uns ist das Ehegattensplitting gesetzt. Da sind ja auch in der Vergangenheit schon mal komische Debatten gewesen, was die Steuerklassen 3 und 5 anbelangte, weil es Pläne gab, die abzuschaffen oder zu ersetzen durch ein Faktorverfahren 4 und 4. Das Ehegattensplitting ist bei uns gesetzt. Da wollen wir nicht dran gehen.
Das Thema Vermögensteuer ist natürlich auch ein Thema, was uns an der Stelle beschäftigt. Sie sind dagegen, es ist keine Überraschung an der Stelle. Die Frage wäre für mich, wenn auf internationaler Ebene aber solche Vermögensteuern plötzlich diskutiert werden, wie würde die FDP dann standhaft dagegen wirken? Eine Frage und natürlich ihre Position zur Erbschaftssteuer würde mich interessieren. Da gibt es ja auch Vorschläge, die Begünstigung Unternehmen an der Stelle eher zurückzufahren. Herr Brandt, das vielleicht die Chance nochmal, dass Sie etwas weiter zu erläutern.
Ja, in der Tat. Bei der Vermögensteuer kriegen Sie von mir ein ganz klares Nein. Das überrascht hier niemanden, vermute ich. Das bleibt auch so, wenn es nunmehr internationale Bestrebungen dazu gibt, ob sie aus Brasilien kommen oder nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie groß der Einfluss der FDP sein wird in Zukunft, wenn wir am internationalen Tisch irgendwo sitzen und darüber diskutieren. Aber bei uns ist diese Substanzsteuer wirklich überhaupt nicht gangbar. Zum Thema Erbschaftssteuer will ich sagen, bei der Erbschaftssteuer gibt es ja nun auch Menschen, die sagen, die ist so nicht gerecht. Da bin ich persönlich auch gar nicht so weit davon entfernt. Wichtig ist aber, dass wir Regelungen finden und wir werden nach meiner Einschätzung neue Regelungen finden müssen, wenn der BfH darüber befindet, dass wir Regelungen finden müssen, die die Existenz von Unternehmen nicht gefährdet. Das ist wirklich ganz wichtig. Der BfH hat auch gesagt, dass es zulässig ist, Sonderregelungen für solche Dinge zu machen. Man muss sie gut begründen. Jetzt sind wir mal gespannt, wie der BfH die derzeitige Regelung sieht. Ich bin ja nicht ganz fachfremd und ahne, dass das zumindest nicht ganz komplikationslos vonstatten gehen wird. Und deshalb sage ich, wenn wir uns über neue Regelungen unterhalten müssen in naher oder fernerer Zukunft, dann bitte alle Regelungen so gestalten, dass die Existenz, die Liquidität von Unternehmen nicht gefährdet ist.
Also zusammenfassend kann man sagen, klares Nein zur Vermögensteuer überrascht tatsächlich niemanden, der ein bisschen das steuerpolitische Programm der Parteien verfolgt. Bei der Erbschaftssteuer eine Ausgestaltung, die konsistent gerecht sein sollte, aber vor allem im Blick hat, dass ich ergänze insofern vielleicht der Mittelstand, also das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, wie man so gerne sagt, nicht durch eine Erbschaftsbesteuerung gezwungen wird, einen Ausverkauf zu betreiben.
So sehe ich das. Ich sehe es auch so, wenn der BfH die derzeitige Regelung für verfassungsgemäß betrachtet, dann sollte man da auch nicht rangehen. Ja, dann halte ich das für die richtige Regelung. Aber wir müssen, glaube ich, konsistent denken und möglicherweise müssen wir halt in den nächsten Jahren über eine Neuregelung nachdenken.
Ich meine, ein anderer Bereich, vielleicht kommen wir zu unserem nächsten Abschnitt, was die Ampel, und da war die FDP ja doch über eine ganze Zeit lang eine Farbe davon,
auf das dem stimmt.
Material ist die Verbesserung der Wohnungssituation. 400.000 neue Wohnungen pro Jahr waren es mal, die angedacht waren. Man weiß nicht, wie hoch das auf der FDP-Agenda stand, aber zumindest ist das Ziel nicht erreicht worden. Da gibt es bestimmt viele, viele Gründe. Das ist alles Vergangenheit. Wir machen jetzt keine Vergangenheitsbewältigung, aber so nach vorne geblickt. Was haben Sie vor, FDP-seitig auf der steuerlichen Agenda, um die Situation im Wohnungsbau zu verbessern? Und wie sehen Sie generell die Besteuerung von Immobilien?
Ja, also zunächst einmal will ich dann schon noch mal ganz kurz rückblickend sagen, ich finde, dass wir in diesem Bereich durchaus auch das ein oder andere geschafft haben, steuerlich. Aber die Ergebnisse können natürlich nicht zufriedenstellen. Das hatte, glaube ich, nicht unbedingt die Gründe im Steuerrecht. Wir haben die degressive Abschreibung eingeführt, wir haben die Sonderabschreibung verlängert. Wir haben ja da ehrlich gesagt einen kleinen Abschreibungsbooster tatsächlich geschafft. Irgendeiner hat das mal so genannt. Und trotzdem ist es uns nicht gelungen, auch nur annähernd an diese 400.000 Wohnungen zu kommen. Insofern muss man darüber nachdenken, dass es da möglicherweise auch im außersteuerlichen Bereich deutliche Dinge gibt, die man besser machen kann, also Standards etc. pp. Ich glaube, wir sollten versuchen, im steuerlichen Bereich nochmal darüber nachzudenken, ob man Anlagemöglichkeiten in Investments in diesem Bereich vielleicht steuerlich nochmal etwas besser stellt. Könnte man tatsächlich drüber nachdenken. Da sind aber dann, glaube ich, auch tatsächlich nochmal Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch oder sowas notwendig, also regulatorische Dinge anzugehen. Weniger eigentlich eher die steuerliche Art. Und grundsätzlich, ja, doch einen Punkt will ich noch nennen. Ich glaube, wir müssen uns auch den Bestandsimmobiliensektor zwingend anschauen. Da ist vielleicht ein bisschen wenig geschehen in den letzten Jahren. Stichwort, wenn ich in eine alte Immobilie investiere, dass ich da möglicherweise viel zu schnell in diesem sogenannten anschaffungsnahen Aufwand bin. Ich glaube, da ist ein größeres Potenzial, nicht nur in Städten, sondern vor allem auch auf dem Land. Ich komme ja selber vom Land, da stehen viele Immobilien leer und frei, die im Zweifel in der Anschaffung wenig kosten, aber deren Renovierung oder Instandsetzung natürlich wahnsinnig viel kostet. Und da müsste man vielleicht nochmal Regelungen des anschaffungsnahen Aufwandes neu bedenken.
Guck so ein bisschen auf die Zeit. Wir haben noch die Stromsteuer noch mit dabei. Da habe ich noch ein bisschen eine generelle Abschlussfrage. Aber Stromsteuer auch ein wichtiges Thema aus Standortsicht natürlich. Ihre Partei will da auch für Entlastung sorgen und Stromsteuer für Mindestmaß absenken. Herr Brandt, wie soll das funktionieren? Erläutern Sie es bitte.
Das ist natürlich auch wirklich eine schwere Geburt, diese Stromsteuer und Energiesteuern insgesamt. Das Problem liegt ja eher tatsächlich bei der Strombeschaffung. Also wir haben einfach zu wenig Angebot. Insofern ist der Preis zu hoch. Und der ist natürlich extrem beeinflusst durch staatliche Abgaben. Insofern muss man versuchen, von diesen Abgaben da runterzukommen. Es gibt die Möglichkeit, das auf ein europäisches Mindestmaß zu reduzieren. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, vor allem auch für die Unternehmen, dass man da von den hohen Preisen runterkommt. Letzten Endes, glaube ich, müssen wir diesen ganzen Energiesektor sehen, dass wir da recht schnell zu einer vernünftigen CO2-Bepreisung kommen, die alles andere ersetzt. So würde ich das so sehen, auf die Kürze.
Ja. Mich würde noch interessieren, Herr Brandt, ich habe das jetzt mal grosso modo will ich zusammenfassen. Wettbewerbsfähigkeit wichtig, Standortbedingungen verbessern, Unternehmertum stärken an der Stelle. Also viele, glaube ich, Forderungen, die ich natürlich aus Diskussionen mit Unternehmern auch höre. Ihre Umfragewerte sind trotzdem momentan nicht so gut. Woran liegt das? Werden die nicht befragt? Sind die Unternehmer vielleicht schon weg? Oder bringen sie ihre Position einfach nicht hinreichend rüber? Fehlt vielleicht doch der Gerechtigkeitsaspekt? Wie ist ihre Bewertung derzeit? Und wie kann man das eigentlich zukünftig ändern? Noch haben wir ja ein bisschen Zeit vor den Wahlen.
Ja, ich bin noch ganz optimistisch. Tatsächlich. Ich glaube, dass nach dem Ampel aus, da kam ganz schnell Weihnachten, da ist also nicht so wahnsinnig viel passiert zwischen den Jahren, wie man immer so sagt. Und jetzt geht der Wahlkampf in die Vollen. Und jetzt werden wir in den nächsten noch verbleibenden Wochen versuchen, unsere Position, die sich ja nicht nur auf das Steuerrecht, wir alle finden das Steuerrecht natürlich super wichtig, aber es gibt ja noch andere Dinge, die besprochen werden müssen, auch im Wirtschaftsrecht und bei der Migration etc. pp., dass wir da jetzt unsere Position noch besser an den Mann und die Frau bringen werden. Ich habe unseren Spitzenkandidaten in Bestform schon erlebt, jetzt nachdem die Weihnachtszeit vorbei war. Ich teile eigentlich da einen größeren Optimismus, dass wir das noch schaffen werden.
Er hat auf jeden Fall sehr ordentlich mit dieser Staubsauger zurückgeworfen, die er da neulich abbekommen hat. Das war eine, ich muss sagen, sehr direkte Reaktion, ganz im Ernst. Also das hätte man sich auch anders vorstellen können. Vor eigentlich einen Vorgang, den es so nicht geben sollte, muss man auch sagen.
War auch, glaube ich, nicht unbedingt die Bestnote für die Personenschützer in dem Augenblick.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir haben alle Themen.
Punktlandung.
Eine absolute Punktlandung. Perfekt. Ja. Das klappt jetzt natürlich nicht, weil wir wollten ja eigentlich, dass Sie ein bisschen überziehen und wir dann im Finanzausschuss mal auch Kulanz einfordern können, wenn wir. Das klappt jetzt bei Ihnen nicht, Herr Herbrand, weil Sie es.
Ich neige tatsächlich nicht zu so wahnsinnig langen Antworten, das stimmt. Das ist vielleicht auch etwas untypisch für den Politiker. Nicht nur Sie haben noch weitere Termine, auch ich bin jetzt beim IFST noch zu Gast.
Ah, okay. Dann können Sie das ja nochmal weiter ausweiten an der Stelle. Also, Herr Brandt, vielen Dank für die wirklich sehr klaren. Genau. Können Sie es nochmal machen? Grüßen Sie Herrn Mellinghoff sozusagen von uns, mit dem Sie wahrscheinlich das Gespräch dann auch führen werden. Genau. Vielen lieben Dank, dass Sie so kurzfristig zugesagt haben. Und ja, wir sind dann gespannt, wie das Ganze dann ausgehen wird. Und alles Gute. Und wir sehen uns dann hoffentlich bis bald, vielleicht auch in der Anhörung wieder im Bundestag. Und wir hoffen immer noch, dass wir ein paar Minuten dann bekommen demnächst.
Alles klar. Vielen Dank auch Ihnen. Alles Gute.
Tschüss. Dankeschön.
Frisch serviert, der Steuerpodcast, powered by CH Beck.